ARD. Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.
Hallöchen, Hallöchen, hallo und
Hallöchen.
Entschuldigung, ich muss mir das Stühlchen noch ein bisschen zurechtrücken. Du weißt ja, das sind diese Sicherheitsstühle, ja, über die wir, glaube ich, schon mal gesprochen haben. Da sind unten Rollen dran, aber man kann nicht mit ihnen rollen.
Denn in Deutschland ist es verboten, Stühle mit Rollen zu haben, die rollen, wenn man drauf sitzt, weil das Verletzungsrisiko, dass man in eine Scheibe fährt, weil man dämlich ist, einfach sehr hoch ist.
Ein Scherz, ja.
Was
klar.
Für ein Blödsinn.
Ja, einer von vielen. Aber da gibt es bestimmt auch eine EU-Verordnung entsprechenderweise.
Die EU dann ist nicht an allem schuld.
Nein, das muss ich auch nochmal sagen. Das kann man gar nicht oft genug sagen. Wir hatten das ja hier schon mal. Die Leute schimpfen immer auf die EU und so. Dabei sind es ja oft nationale Lobbyisten, die Anträge an die EU heranbringen und dann werden die umgesetzt.
Ja.
Es geht dann immer darum, die eigene Wirtschaft irgendwie zu schützen. Also es ist nicht alles nur Blödsinn, was die da in Brüssel machen.
Nein, das die machen mal sagen, viele gute Sachen.
Ja, ich war mal in Brüssel, die machen gutes Bier da.
Sehr gut. Sehr
also ich weiß nicht, bei der EU weiß ich nicht, aber die trinken es zumindest.
Aber es ist arschteuer.
Ja, das stimmt. Belgien ist relativ teuer. Aber ist dir mal aufgefallen, dass es eigentlich um uns rum überall relativ teuer ist? Wir schimpfen immer so. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, weiß nicht, in einen französischen Supermarkt gehst oder sowas.
Ist auch teuer.
Ist auch teuer.
Ja, aber ich war, wo es nicht teuer ist, ich war tanken in Luxemburg.
Du bist also von Baden-Baden aus nach Luxemburg zum Tanken gefahren.
Nein.
Ach so.
Ich war Radfahren, also E-Bike fahren an der Mosel.
Ja.
260 Kilometer in 3 Tagen.
Ich selber habe kein E-Bike.
Ja.
Aber nach allem, was ich weiß, muss man die gar nicht betanken.
Nein.
Ach so, okay.
Aber wir sind ja mit dem Auto hingefahren.
Ach so, okay.
Und die Räder waren hinten drauf.
Mhm.
Und dann war der Tank leer und dann habe ich geguckt und in Trier kostete der Sprit irgendwas mit 2,12.
Okay. Das ist ja schon vergleichsweise günstig bei den Preisen,
die wir
haben.
Und dann habe ich gedacht, ich fahre mal schnell nach Luxemburg.
Ja, bam, das sind ja wirklich nur 3, 4, 5 Kilometer da. Echt dann nach Brück rüber, ja genau.
2,65.
1,65.
Ja.
Das ist ein erheblicher Unterschied.
Das ist am Liter sind das 47 Cent gewesen.
Okay,
das
und wenn du jetzt Wahnsinn. Irgendeine Karre hast mit einem 50-Liter-Tank oder so, das ist ja richtig Geld.
Ja.
Das ist wirklich Wahnsinn. Und ich war das dann nicht so, dass da irgendwie endlose Schlangen von deutschen Autos standen?
Ja,
ja.
Das war so. Du musst also Zeit investieren, aber dafür tankst du günstiger.
Ja, und wenn du in der Schlange den Motor laufen lässt, damit du in der Hitze nicht eingehst, ist das natürlich auch ein Verbrauch, den man, glaube ich, berechnet.
Aber ich habe mich entschieden, ich fahre in Zukunft nur noch nach Luxemburg zum Tanken.
So machen sie. Ja, es ist natürlich immer, die Gründe sind vielfältig, das wissen wir. Es hat zum Teil natürlich auch mit der Steuerlast zu tun in Deutschland. Wir haben eine Energiesteuer, die ist immer gleich pro Liter, das ist klar. Aber wir haben eben auch die Mehrwertsteuer zum Beispiel. Ne?
Ja.
CO2-Abgaben auch noch, aber die Mehrwertsteuer. Und deshalb sitzt da in Berlin einer im Finanzministerium und dann reibt er so die Hände, weil die natürlich mit jedem steigenden Preis auch die Mehrwertsteuer
und
steigt.
Und überall in Berlin riecht es nach Benzin in den Büros der Politiker.
Es ist Wahnsinn, ja. Also es ist schon...
Ja, die Luxemburger haben ja auch so ein Modell, glaube ich. Die Belgier haben das.
Mit einer Deckelung, ne?
Mit einer Deckelung. Und da kann der Staat jeden Tag den Benzinpreis festsetzen.
Ja, ich weiß. Ja, klar.
Das ist natürlich schon super.
Ja, das kommt drauf an. Auch nicht nur bei Super, sondern auch bei Super Plus ist das so. Ja. Aber es ist, ich weiß nicht, ob wir es hier schon davon hatten, aber es ist ja so, wenn es so sozialistisch wird und der Staat alles festlegt und die Preise, bin ich auch nicht so ein Freund davon.
Also, beim Benzin wäre ich schon ein Freund davon.
So. Da fängt es doch schon an, verstehst du?
Ich möchte meine Lieblingszeitung, die ich schon oft erwähnt habe, die Süddeutsche.
Ja, es gibt auch andere Zeitungen.
Die haben eine großartige Serie, die heißt Drama am Berg.
Mhm.
Und da beschreiben sie dramatische Ereignisse aus der Vergangenheit, die am Berg irgendwo passiert sind. Und da ist jetzt das Schicksal des Bergführers Jörn Heller, der nicht gestorben ist.
Aha.
Und der war mit einer Seilschaft am Mönch unterwegs.
Mhm. Ja? Der Mönch, Eigermönch Jungfrau, Berner Oberland. Ja. Mhm.
Südgrat, kurz vor dem Gipfel, ist es extrem schmal. Der Heller sagt, das fühlt sich an wie auf einer Slackline. Da geht es 1000 Meter runter und da ist ein Gletscher. Und okay. Und dann kam ein Gewitter. Ein sogenanntes maskiertes Gewitter. Weißt du, was ein maskiertes Gewitter ist?
Ja, vielleicht so eins, das erkennt man nicht direkt.
Genau.
Deshalb ist es maskiert. Das ist wahrscheinlich in einer Wolkendecke. Man ahnt nicht direkt, dass da oben gerade diese Gewitter
sind. Auf der Südseite des Mönchs guckten die hoch, sagten, alles gut.
Du siehst, ich habe eigentlich keine Ahnung, aber man kann drauf kommen durch Nachdenken. Es gibt überhaupt viele Dinge im Leben, auf die man durch Nachdenken kommen kann.
So, jetzt kommt's. Und auf der Nordseite war dieses maskierte Gewitter und dann kam das. Und die Blitzeinschläge näher und der Heller sagt, wir müssen absteigen.
Ja. Ja.
Und da sind solche, ja, solche Metallpfosten.
Mhm. Da hängt. An denen soll man sich bei Gewitter übrigens festhalten.
Nein, das hat er auch nicht getan.
Also, okay.
Auf jeden Fall hat ein Blitz eingeschlagen neben ihm und der ist umgefallen und war regungslos. Ende.
Okay.
Und in der Seilschaft, mit der er unterwegs war, war auch ein Notarzt. Die waren aber schon ein Stück weiter unten und der hat gesagt, ich gehe hoch. Und dann hat er gesagt, nee, ich gehe nicht hoch, weil da ist Elmsfeuer.
Das ist so, ja, so das sage ich jetzt auch wieder ganz laienhaft, so ein Spannungsfeld.
Genau,
im Grunde, ne?
Da züngelt so Flammen. Hm? Und dann hat er gesagt, nee, das ist ein Zeichen für Blitzeinschlag. Nein. Hm? Und dann sind sie weiter runter und dann hat erneut ein Blitz eingeschlagen bei Heller.
Kavum.
Oh. Und dann hat er sich aufgerichtet und gesagt, wir müssen absteigen, das Gewitter kommt.
Siehst du mal, also ein das Blitz ist blöd, zwei Blitze ist super, oder?
Das ist so unglaublich. Die haben danach festgestellt im Krankenhaus, der hat ein kleines Loch im Herz.
Ja.
Durch die Spannung. Er hat keine Eintrittswunde vom Blitz, nichts.
Unglaublich.
Das Herz stand 2 Minuten still.
Boah.
Und der hat sich aufgerichtet. Die Mediziner haben gesagt, er hat es überlebt, weil er topfit ist, weil er eben immer in den Bergen
Herz. Der Vergleich ist natürlich schwierig, aber es ist so wie so mit so einem Defibrillator.
Ja.
Du haust dann irgendwie nochmal so schockmäßig irgendwie drauf und dann plötzlich springt alles wieder an, das Herz. Und
ich finde es so irre.
Ja, ja.
Der Notarzt, der dabei war, hat zu ihm wohl in dem Moment gesagt, Bernd, du warst doch tot.
Ja. Und er sagt, dann sagt er, ja, das kann schon sein. Ja, aber jetzt ist es
wir müssen runter, weil es ist gefährlich. Eine unglaubliche Geschichte.
Ja, Wahnsinn. Also es gibt schon so Bergdramen und dann, das hat ja immer eine gewisse Faszination. Ich kenne die Gegend ja gut. Ich habe ja vor über 20 Jahren mal diese Durchsteigung der Eiger Nordwand kommentiert. 33 Stunden lang nonstop im Fernsehen. Ein Riesenereignis. 4 Bergsteiger sind
da. Du bist aber nicht die Eiger Nordwand durchstiegen.
Das könnte ich mir im Leben nicht vorstellen. Nein, allerdings haben wir ja mit so einer Art Sonderzug haben wir gehalten in der Mitte dieser Jungfraubergbahn. Da gibt es so ein altes Stollenloch hinter der Eiger Nordwand. Da hält die Bahn normalerweise nicht, aber das war halt für uns Presseleute. Und dann hielt der Zug im Tunnel und dann wurde so ein alter Bretterverschlag aufgemacht, durch den die Tunnelarbeiter damals den Abraum, das Tal runtergeschmissen haben. Sonst hätten die ja immer wieder zum Tunneleingang zurück mit den ganzen Steinen, die sie da rausgesprengt haben. Also haben die das einfach die Wand runtergeschmissen.
Ja, aber das ist doch blöd, wenn da welche hochgestiegen sind.
Ja, da sind zu der Zeit noch keine hochgestiegen irgendwie. Und dann, das war noch deutlich vorher, da hat sich noch niemand zugetraut, da hochzusteigen. Und dann sind wir aber durch dieses Loch ein Stück weit, ich sage mal so 15, 20 Meter in die Eiger Nordwand reingestiegen, also gesichert von Bergführern, damit wir als Kommentatoren auch wussten, was das eigentlich bedeutet.
Worüber
rede ich da? Es ist ja ganz gut, das zu wissen. Und es ist so unfassbar unangenehm, weil es eigentlich keine schöne Wand zum Bergsteigen ist. Also es hat jetzt nichts von ich kraxel da hoch oder so, sondern die Eiger Nordwand ist eine nasse, überwiegend eisige Wand. Es ist eben eine Nordwand.
Ja.
Und die schmeißt die ganze Zeit Steine. Kleine Steinchen und so weiter. Da lösen sich die ganze Zeit durch das Tauen und wie auch immer.
Ja.
Das heißt, es ist eigentlich arschgefährlich, da hochzuklettern.
Und da stellt sich mir immer, wie immer beim Bergsteigen, beim Extrembergsteigen, die Frage, ist man eigentlich bescheuert, da hochzuklettern?
Ich glaube, man muss es sein.
Ja,
ja, klar. Oder eben werden. Ja, aber es ist dieses, ich glaube, der Mallory hat das damals gesagt, der dann verschollen war am Everest. Warum er überhaupt da hoch will, hat man ihn gefragt. Und da hat er gesagt, weil es ihn gibt.
Ja,
und
klar.
Das ist halt dieses Bergsteigermäßige. Das war halt eine Challenge für junge Kerle. Anfang des letzten Jahrhunderts, 30er Jahre, dann war ja die Erstbesteigung oder Durchsteigung. Das war einfach so, wer da zuerst oben ist, das kennst du auch. Das ist so irgendwie.
Der kriegt die Mädels.
Das ist so wie der Sportlehrer damals gesagt hat, wenn die Seile da in der Turnhalle runterhängen, wer zuerst oben ist, der ist irgendwie. Ja,
das war sexistisch. Wer zuerst hochsteigt, also besteigt,
in diversen Zeitaltern ist es, vielleicht willst du auch den Jungen haben. Also der kriegt dann halt die Jungs. Also der kriegt halt irgendwas.
Ja.
Auf jeden Fall kriegt er ein Eis, denn das Eis schmeißt der Berg runter. Und zwar reichlich.
Unglaublich.
Fand ich sehr beeindruckend. Aber wo wir gerade bei sportlichen Leistungen sind, hast du schon mal von Trudi Ederle gehört?
Die Trudi Ederle.
Die gute alte Trudi Ederle.
Die ist die Nordwand durchstiegen und ist festgefroren irgendwo.
Nicht ganz. Die hat aber ähnlich Unglaubliches geleistet. Und zwar ist es eine US-Amerikanerin gewesen, aber mit schwäbischen Wurzeln.
Ja,
also
Trudi.
Deutsche Einwohner,
logisch,
Schwaben eigentlich ursprünglich. Und die hat zwischen 1921 und 25, ist also schon ein paar Tage her, hat die 29 US-Weltrekorde im Schwimmen aufgestellt. US- und Weltrekorde, sagen wir mal so. Ne? Und sie hat zum Beispiel 1922 sind ihr an einem einzigen Nachmittag 7 neue Rekorde gelungen. Schwimmerin.
Also welches eine, Doping hatten
eine
die damals?
Unglaubliche Schwimmerin. Bei den Olympischen Spielen 1924 in Paris hat sie trotz einer Knieverletzung Gold und 2 Bronzemedaillen gewonnen.
Also einbeinig geschwommen.
So, genau. Und, ja. Und die hat aber jetzt, gibt es jetzt eine Art Jubiläum, weil sie ist die erste Frau, die vor 100 Jahren den Ärmelkanal schwimmend durchquert hat.
Ah, da habe ich was gelesen. Ich habe mir den Namen nicht gemerkt.
So ein, ja. Ist nämlich gerade so ein Jubiläum und das war einfach eine unglaublich zähe und tolle Frau und die hat sich eingeschmiert mit, ich meine, man hatte halt nicht die Möglichkeit.
Mit Fett oder was?
Genau,
ne?
Wollfett,
ja, ja,
Schmalz und Olivenöl.
Ja,
also
sie
hat wirklich
klar.
So drei, sie hat sich so komplett eingesifft irgendwie. Und dann am 6. August 26 wollte sie also dann diese größte Prüfung ihrer Laufbahn bestehen und es war irrsinniger Seegang, hoher Seegang im Ärmelkanal. War ihr aber wurscht und ein Feind waren halt die Kälte, es war arschkalt und vor allem die brennenden Quallen irgendwie.
Also, sie hatte ja, Olivenöl.
Genau, ja. Wollfett, Schmalz und Olivenöl. Das ist der Tipp. Das sieht auch jeder Bademeister übrigens gerne im Schwimmbad, wenn man eingeschmiert mit Wollfett.
Ich gehe morgen schwimmen, Olivenöl. Das mache ich. Ja. Ich werde berichten.
Oh, fuck, diese ganzen Fallen, die überall laufen. Habe ich Bademeister gesagt gerade? Das
ja.
Heißt natürlich nicht Bademeister. Das sind Schwimmmeister.
Ach, Quatsch. Das sind Bademeister und fertig. Und wenn ihr die Schwimmmeister nennen wollt, macht halt.
Ja, gut. Es sind Schwimmmeister, weil man diesen Berufsstand, der ja viel Verantwortung ja. Mehr denn je, würde ich mal sagen, beinhaltet, dass man dem auch den entsprechenden Respekt zollt.
Ja, aber die sind schon im Bad.
Oder auch der Schwimmmeisterin und den Schwimmmeisternden.
Also ich zolle ihnen Respekt, weil ich finde es toll, dass die da sind, dass es sie gibt.
Ja.
Mir ist es aber, also mir persönlich ist es egal, wie sie heißen.
Okay, ja, das
ich finde sie toll.
Ja. Also die ist dann also da geschwommen.
Ja.
Ihre Brille hat sie mit Paraffin versiegelt, damit nicht die Augen irgendwie die ganze Zeit irgendwie. Und vom Beiboot aus hat man ihr immer wieder Hühnerbrühe gereicht, damit sie bei Kräften blieb.
Ja klar, die hat also, sie übers Fett gekippt. Mein Gott.
Hühneraugen dann auf dem Fett.
Muss öffentlich-rechtlich sein, weil es eine sehr gute Dokumentation ist. Ich weiß den Namen nicht mehr. Eben genau über diese Kanalschwimmer.
Aha, okay.
Und über Menschen, die es immer wieder versuchen, aber nicht schaffen.
Ja.
Die sich auch einschmieren, da ist ein Beiboot dabei. Und dann schwimmen die 12 Kilometer und dann sagen sie, nee, ist zu kalt, ich drehe um. Aber sie probieren es immer wieder. Das finde ich auch faszinierend.
Absolut. Und ich meine, heute, es gibt ja so viele Ultramarathons, Rekorde, Leute, die schon alle, ich glaube, es gibt die größten 7, 8, 9, 10 Meerengen, die schon durchschwommen werden. Das ist so wie der Grand Slam des Schwimmens oder irgendwie sowas. Aber man muss überlegen, das war die damalige Zeit und niemand traute sich das auch.
Ja,
und so. Und das war schon irre. Und es war sogar so, dass beim Empfang in New York, da gab es eine Konfetti-Parade. Aber tausende Menschen standen auf der Straße. Die ist vom US-Präsidenten empfangen
worden. Das finde ich jetzt nicht schön, weil die hat ja dieses Fett am Körper und diese Konfetti, die bleiben doch da kleben. Wie hat
so
denn die ausgesehen?
Wie Teeren und Federn. Ja. Ich nehme mal an, auch damals gab es schon Duschen, aber ich finde, mehr als 1 Million Menschen säumten die 14 Kilometer lange Strecke in New York,
ja,
um
geil.
Diese Frau zu begrüßen.
Schön.
Und ich finde das eine unglaubliche Geschichte.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Ist es.
Ja.
Die wir jetzt hier erzählt haben.
Ja.
Ich war ja Radfahren an der Mosel.
Ja.
Ich muss sagen, die Mosel hat nicht so viel Wasser, also
die haben
wie alle
so ein,
Flüsse.
Das ist ja, da sind ja diese Blaualgen drin im Moment.
Ja.
Das ist ein großes Problem. Die heißen deshalb Blaualgen, weil sie grün sind. Welcher Vollidiot hat sich eigentlich diesen Namen überlegt?
Ich habe keine Ahnung.
Das ist ja, also...
Auf jeden Fall ist es da schön.
Ja.
Sehr schön. Und wir waren in Traben-Trabach.
Mhm.
Das ist jetzt, das geht so.
Ja, ist auch nett.
Wir wollen
den Menschen in Traben-Trabach nicht zu nahe
die
treten.
Die Menschen sind super nett.
Ja, eben.
Und wir saßen in einem Café und dann kam ein Traben-Trabacher.
Ja.
Weil er gehört hat, dass wir über Sehenswürdigkeiten sprechen.
Mhm.
Ab da konnten wir eine halbe Stunde nichts mehr sagen, weil er uns alles über Traben-Trabach, die Geschichte des Brandes und war total nett, ne?
Okay.
In diesem Dialekt, es ist so ein
Moselfränkisch, Moseldialekt irgendwie. Ja,
super
genau.
Gut, und dann kommt, der kannte auch jeden, der vorbeiging, gewunken, gegrüßt, hallo Bernd, hallo so und so. Und da kommt einer vorbei, der hatte so eine elektrische Kettensäge.
Mhm.
Und dann fragt er den, ja, was machst du mit der Kettensäge? Und der sagt, ja, ich habe einen Amoklauf geplant, aber kein Verlängerungskabel dabei.
Ja, das ist ein sehr rauer Humor,
ja,
möchte ich sagen.
Ja, aber fand ich sehr lustig.
Schön. So lange, bis man irgendwann in der Tagesschau hört, das stimmte offensichtlich. Er hat dann irgendwann ein Verlängerungskabel.
Nein, das war natürlich,
den
Joke hat er wahrscheinlich an diesem Tag schon 10 Mal erzählt.
Ja,
aber das war so unglaublich, wie uns der alles erzählt hat. Alles.
Naja, gut.
Großartig.
Das ist so. Ich weiß ja nicht, waren denn viele Leute da? Oder ist so der Moseltourismus, ich bin ja so ein bisschen hin und her gerissen. Manchmal hat es so was unfassbar Altbackenes.
Ja, hat es.
So mit so Lokale mit noch so Plastikweinlaub an der Wand.
Ja,
so,
weißt die du, so gibt es so. Auch noch. Ja. Aber es, uns, also ja. Mir ist aufgefallen, ganz viele Winzer haben investiert in tolle Weinprobierräume, ja. Ganz modern. Es gibt wirklich ganz, ganz großartige Weine.
Aha.
Ich habe jetzt natürlich nicht so viel getrunken.
Nein, aber, das würde ja auch gar nicht zu dir passen.
Ich habe ja nur gerochen dran.
Ja, klar.
Nein, geil.
Du warst dann so, dass du später nicht mal mehr von Traben nach Trabach kamst, oder? Oder von Bernkastel nach Kuhl.
Ja, aber es gab ja diesen Typen, der mir gesagt hat,
wo es lang geht. Genau, ja.
Nee,
wollen wir
schön.
Ein ernstes Thema aufgreifen?
Ja, gern.
So, ich möchte dich was schätzen lassen. Der Deutsche Beamtenbund hat eine Umfrage gemacht. Immer wieder mal eine Umfrage, ja. Klar. Man weiß natürlich nicht, wir haben es ja hier schon davon gehabt, wie repräsentativ das ist. Aber in dem Fall haben sie sich offensichtlich Mühe gegeben und haben gefragt, wie ist denn so das Vertrauen in den Staat, dass er seine Aufgaben erfüllen kann? Also das, was so die ureigensten Aufgaben des Staates sind.
Ja.
Was weiß ich, hier so innere Sicherheit, Bildung, Infrastruktur, das ganze Zeug und so weiter. Wie viel Prozent der Bürgerinnen und Bürger trauen dem Staat zu, seine Aufgaben erfüllen zu können in der jetzigen Situation?
In der jetzigen Situation. Ja. Alles wird schlecht gemacht.
Ja.
Jeder folgt nur noch seiner eigenen Blase. Ich sag 18%.
Ja, da bist du leider sehr richtig, weil es sind 17% ja. Sogar nur noch. Ist ja. Das, aber ist das
es
nicht
ist
verheerend?
Unglaublich.
Das ist auch wirklich demokratiegefährdend, muss
ja,
man sagen. Ne? Wenn
klar.
Halt jeder sagt, die können sowieso nicht
wir
mehr.
Wir schaffen es eh nicht, nee.
Nicht mehr. Das ist natürlich, fand ich bedenklich.
Gefährlich.
Also
gefährlich.
Ich hätte schon gedacht, dass es wenigstens die Hälfte der Leute ja. Sind oder so, die noch sagen,
das ist eine extrem niederschmetternde Zahl.
Finde ich auch. 17% nur glauben, dass der Staat das irgendwie noch hinkriegt.
Lasst ab von diesem Blödsinn.
Ja.
Glaubt an den Staat.
Ja, Vorsicht.
So ein bisschen.
Ja, da würde ich jetzt zurückrudern. Wir schneiden ja leider nichts raus, aber ja, nein. Es ist, die Wahrheit ist, der Staat sind wir ja alle. Das muss
ja.
Man auch sagen. Und wir haben schon immer wieder auch mal Möglichkeiten einzugreifen. Hoffentlich zumindest.
Es sind, ja. es sind nicht immer, ich mag dieses, es sind ja die da oben.
Ja,
die in Berlin, die können ja eh nichts. Die in Brüssel auch nicht. Nein,
ja,
das stimmt nicht.
So ist es nicht.
Nein.
Nein, schön, dass du es nochmal gesagt hast an dieser Stelle.
Ja. Ich habe eine sehr schöne Geschichte, die mir der Freund, wir waren mit einem befreundeten Ehepaar unterwegs.
Ja.
Und der hat einen Kollegen gehabt, der unglaublich schlagfertig ist. Und der hat gesagt, der hat einmal keine Antwort mehr gehabt.
Ja.
Er stand im Aufzug und da kam eine Putzfrau und die hatte Gummihandschuhe an und er wusste, die hat gerade die Klos geputzt. Und dann hat er gesagt, würden Sie, also die kam auch in den Aufzug rein, würden Sie bitte die Handschuhe ausziehen, wenn Sie gerade das Klo geputzt haben und hier die Knöpfe drücken, weil sie auf einen Knopf gedrückt hat. Und dann sagte sie, ach Herr so und so, ich fahre doch nur ein Stockwerk. Ich war doch nur ein Stockwerk. Und dann wusste er nichts mehr zu sagen, weil das ist so. Ja, ich war nur ein Stockwerk.
Ja,
was sagst du da noch?
Also ich würde, ich weiß ja nicht, wie gut du befreundet bist mit diesen Menschen, ich würde das gar nicht sagen zu der Putzfrau. Weiß ich nicht. Ich würde, nee. Weißt du, was Leute an den Fingern haben, die Knöpfe drücken im Aufzug? Da ist,
ja.
Die hat wenigstens ein Reinigungsmittel oder irgendwas an diesen Handschuhen gehabt.
Ja, pass auf.
Es gibt aber auch Leute, die hatten den Finger vorher in der Kimme stecken hinten und drücken dann den Klarstuhlknopf kurz bevor sie, verstehst du? Da würde ich mich doch nicht, das würde ich niemals
tun. Du weißt
tun.
Doch, wie es auf Toiletten aussieht.
Ja, ich war schon mal auf einer.
So,
ja.
Und jetzt geht die mit ihren, jetzt wird es eklig, mit ihren Gummihandschuhen.
Ja.
Da unten rein.
Sascha, das machen Menschen, damit wir alle saubere Toiletten haben.
Ja, es ist verstopft.
Ja, nein, es ist nicht jede Toilette.
Es ist verstopft und dann kommt die mit diesen braunen Handschuhen.
Ich weiß, du hast natürlich Spaß an solchen Geschichten, aber es ist ja in der Regel so, dass diese Menschen mit Reinigungsmitteln
sowas.
Also ich würde das im Leben nicht, und ich möchte nicht wissen, was hier, wir haben hier auch Fahrstühle.
Ja, ich fand trotzdem
das heißt nicht
Antwort,
umsonst hinten Stuhl, der Fahrstuhl, verstehst du? Und deshalb weißt du auch, was da an den Knöpfen ist.
Ich finde trotzdem, dass die Antwort, ach, ich fahre doch nur einen Stock.
Ja, die ist natürlich großartig.
Ist super.
Das ist sie, ja. Weil wir eben schon mal kurz das kleine Städtchen, in dem unser putziges Funkhaus hier steht, angesprochen haben, Baden-Baden.
Ja.
Da gibt es gerade, und auf sowas weisen wir ja gerne hin, wenn Dinge kostenlos sind, da gibt es gerade eine Ausstellung von Tobias Rehberger.
Mhm.
Das ist einer, kann man schon sagen, einer der ganz großen zeitgenössischen Künstler und die ist im öffentlichen Raum. Also man muss nichts dafür zahlen. Diese Dinger stehen irgendwie mitten in der Stadt.
Ja.
Ist so buntes Zeug, ist lustig. lustig, steht zum Beispiel so ein überdimensionaler Clownskopf irgendwie in dieser historischen Trinkhalle in Baden-Baden. Also ein irrsinniger Kontrast. Ist, glaube ich, auch eine Art Selbstporträt von ihm. Und Tobias Rehberger ist deshalb so groß. Er hat zum Beispiel auch schon hier den Goldenen Preis bei der Biennale gewonnen. Also,
oh ja.
Also wirklich schon. Also ist ein bedeutender Name. Und dann habe ich mal so ein bisschen über den nachgelesen, was der alles so gemacht hat. Und das finde ich sehr schön. Das ist so, so Leute, so irre braucht die Welt irgendwie. Der hat Mitte der 90er Jahre, hat er von einem österreichischen Handwerker Schränke und Regale anfertigen lassen, die dieser auch streng nach Anweisung ausführte. Und die Kunst dabei war, die Maße und Beschaffenheit hatte Rehberger zuvor aus dem Gedächtnis telefonisch übermittelt. Was zum Teil zu, und da steht wörtlich, eigenartigen Ergebnissen führt.
Großartig.
Also das Kunstwerk entstand dadurch, dass der dem aus dem Kopf gesagt hat, wie der
Schrank sein müsste
und auch die Maße. Ja. Und der Handwerker hat das dann exakt so gebaut. Und das war natürlich krummes, schiefes, komplett unbrauchbares Zeug. Ah, und das
geil.
Wurde dann ausgestellt.
Gibt es da Bilder?
Aber allein die Idee, gibt's, ja. Und das finde ich großartig. Ne? Und dann eine andere Geschichte war für die seit 1999 von Handwerkern in Thailand gefertigten Modelle von Automobilen, dienten auch nur so Skizzen aus dem Dings. Und die Dinger sehen völlig krank aus.
Die fahren auch nicht wahrscheinlich.
Und den hat so interessiert die bloße Vermutung einer Existenz oft. Das zieht sich so ein bisschen so wie ein roter Faden. Er hat zum Beispiel für die Biennale in Venedig, hat er Damen- und Herrenunterwäsche entwerfen lassen.
Ne? Als auch Biennale am Telefon Kunstwerk. Die Maße telefonisch
Und hat die in verschiedenen Größen herstellen lassen. Und das Aufsichtspersonal bei der Biennale, also die da in diesen Pavillons unterwegs sind, die wurden dann angehalten, während der Arbeitszeit diese Künstlerunterwäsche von Tobias Rehberger zu tragen. Ne? Und statt des Kunstwerks war dann, die Leute kamen in diesen Pavillon und da hing dann nur ein Schild an der Wand und da stand, die Aufsichtspersonen hier, die tragen die Kunst und zwar unter ihren Klamotten. Sie können die leider nicht sehen, aber das ist die Kunst.
Geil.
Ich finde irgendwie, das ist skurril.
Ja, super.
Aber irgendwie auch, schön. Ich mag sowas total gern, muss ich sagen.
Immer mit der Ruhe.
Hör auf. Dieser Werbespot, der uns natürlich, also der zahlt möglicherweise, nein, wir sind ja öffentlich-rechtlich, wir sind unabhängig, wir werden vom Rundfunkbeitrag bezahlt. Aber es gibt ja auch, da darf man nicht drum herum reden, es gibt Werbung in diesem Programm, die vermutlich
immer mit der Ruhe.
Ja, ein wichtiger Einnahmefaktor ist, das ist die Werbung für eine Biermarke, ja.
Und da hat Janis uns geschrieben dazu unter, wie ist die Adresse?
morgensonne@swr3.de.
Ja, und er schreibt, mit Freude habe ich die in der letzten Folge gehört, dass Radiowerbung bei euch ein Thema ist. Mhm. Meine Freundin hat sich beim x-ten Mal Werbung für dieses Bier auch immer wieder aufgeregt. Rothaus Tannenzäpfel ist das. Mhm. Und ein von mir vorgetragenes...
Es gibt auch andere Biere.
Ja, immer mit der Ruhe. Half in diesen Situationen auch nicht weiter. Vor 2 Wochen haben wir eine Tochter bekommen und mir wurde zuvor Gewalt angedroht, falls ich im Kreißsaal bei einer Wehe ein immer mit der Ruhe sagen würde. Und er hat dann aber gesagt, eben, er hat dann den Namen der Biermarke, den wiederhole ich jetzt nicht, gesagt und hat dir damit ein Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Also er hat nicht immer mit der Ruhe gesagt, sondern das Produkt genannt.
Genau.
Ja gut, wenn sie kurz abgelenkt hat,
aber
sehr schön.
Schöne Geschichte.
Es ist so eine... Ich meine, man muss ja sagen, das ist eine Werbung, die schon irgendwie auf die 12 ist, weil dieser Typ mit dieser, ich finde es fast manieriert, wie der das ausspricht, also der ist so verliebt in seine Stimme irgendwie, deshalb mag ich es, glaube ich, nicht so gerne. Dieses immer mit der Ruhe, oh, ich kann das so toll sprechen und so. Aber es ist natürlich, es bleibt hängen.
Ja.
Es ist klar. Die Frage ist nur, und das untersuchen ja dann immer wieder so Marketing-Heinis, ist das so, dass man sich an die Werbung erinnert? Weil die halt so lustig oder skurril oder auch ärgerlich ist. Oder eben auch das Produkt. Ne? Und das ist, da kannst du über Seitenbacher sagen, was du willst. Wenn der halt 64 Mal Seitenbacher in diesem einen kurzen Spot sagt.
Es gibt auch andere Müslis.
Ja, ja, klar. Dann weißt du zumindest mal, das hat sich in deinem Kopf festgesetzt.
Ja, bei mir hat sich im Kopf festgesetzt, sowohl bei dem anderen als auch bei dem erstgenannten Produkt. Ich kaufe keines von beiden. Das hat sich bei mir im Kopf
Ja, mir geht es bei dem Müsli-Man so. Ja. Das ist für mich echt ein Grund, das nicht zu kaufen. Aber das ist, da bin ich sicherlich eine Ausnahme. Also es gibt wahrscheinlich andere, die das dann
die sagen,
die
das nicht
stört oder wie auch immer. Und wenn da, möglicherweise ist das Produkt auch gut. Wir wollen hier gar nichts
mehr. Kann ich nichts dazu sagen, weil ich es noch nie probiert habe. Ich kaufe es nicht.
Es ist zum Beispiel so, es gibt ja so eine Werbung, das ist jetzt wieder eher visuelle Werbung, also online oder im Fernsehen mit Brad Pitt.
Ja.
Der sitzt da, das ist Brad Pitt, sagt die Stimme aus dem Off. Und jetzt, wo ich Ihre Aufmerksamkeit habe, möchte ich Ihnen sagen, Sie können so und so, ich glaube, Ihr Geld anlegen oder
ja,
sowas.
Ja, genau.
Aber da musste ich auch überlegen, da habe ich mit mir selber den Check gemacht, für wen ist denn das eigentlich?
Das weiß ich nicht. Ich habe es gesehen
ja.
Und ich bin fasziniert von Pitt, ja. Wie der gucken kann.
Ja, ja, genau.
Wie der,
ja, ja. Aber ich weiß, es ist irgendein Trading-Portal
ja, genau.
Oder irgendwas. Oder
aber ich weiß nicht, welches.
Ja, ja, klar. Und dann ist immer die Frage, ist es jetzt Werbung für Brad Pitt? Das hat funktioniert.
Ja.
Der ist auf jeden Fall, aber darum geht es der Firma ja nicht. Die möchte ja ihr Produkt promoten. Also es ist für immer ein bisschen schwierig, finde ich.
Wir hatten es auch davon ja. Und da haben wir mehrere Mails dazu bekommen, Körperwelten.
Ja, genau. Der Günther von Hagens ist gestorben.
Ist gestorben.
Der Erfinder dieser Körperwelten, dieser plastinierten Leichen.
Wir haben uns gefragt, ob es in Deutschland möglich ist, auch seine Leiche zu spenden für die Wissenschaft. Also an ja. Unis, dass die, und das ist wohl möglich. Wir haben etliche Mails bekommen, die sagen alle, ja, ja klar,
das
kein
geht.
Problem, das geht.
Ja.
Man muss mit den Hinterbliebenen natürlich
ja,
reden,
ja.
Klar, die müssen das genehmigen und man muss dann auch sehr respektvoll damit umgehen, aber es geht.
Ich glaube, bei uns bezog sich die Diskussion, ich weiß es nicht, was kümmert mich mein Geschwätz von gestern, wie Adenauer sagte, ich weiß nicht mehr genau, worüber wir gesprochen haben, aber es ging natürlich um eine kommerzielle Nutzung von
ja.
Leichen und wie sich das dann halt mit der Totenruhe oder sowas ja, genau. Verträgt. Aber klar, ich meine, ich weiß gar nicht, ob das heute noch möglich wäre. Bei mir an meinem Gymnasium, da stand im Bioraum, stand ein Skelett. Und das hieß immer, das sei, keine Ahnung, vielleicht war es auch irgendwie ein Gerücht oder so, aber es hieß immer, das sei, das habe die Schule erworben, mal irgendwie über Umwege, das sei von einer Frau in Indien. Also ich meine, irgendwo muss ja ein echter Mensch,
ja, logisch,
muss
klar.
Das ja gewesen sein. Und ich weiß nicht, in wie viel oder ob das heute noch erlaubt ist oder nicht, das kann ich nicht sagen, aber es war ein echtes Skelett. Und ich nehme mal an, dass meine frühere Schule das vielleicht auch immer noch hat oder vielleicht ist sowas inzwischen verboten. Wenn uns jetzt jemand hört, der so an so Schulen ist, wo auch so Skelette unterwegs sind.
Interessiert uns.
Würde uns interessieren.
Aber es gibt ja super nachgebaute mittlerweile.
Ja. Ja, ja, das
Modelle,
stimmt.
Modelle, super Dinger.
Also es gibt eigentlich gar keinen Grund, weshalb das echte Knochen sein müssen. Weil das kann man ja, ja. 1:1 aus dem 3D-Drucker wahrscheinlich.
Wenn ich jetzt
machen.
Hello my friend sage und du dir vorstellst, wir sind an einem Strand, wer bin ich dann? Hello my friend.
Also du bist entweder der Typ, der die Pizzeria hat in Italien,
ja.
Der sagt, komm hier rein, weil hier alles frisch.
Nee, Strand.
Strand. Oder du bist so ein Sonnenschirm- und Liegenverleiher mit einem täglichen Umsatz von 1,6 Millionen Euro.
Und wenn das auf Ibiza ist?
Dann bin ich ein Drogenhändler.
Nein,
nee.
Hello
so,
my friend, ich verkaufe dir eine Sonnenbrille.
Okay. Die stimmt's, die gibt's auch. Genau,
ich bin so einer.
Ja, genau. Okay,
und das verbieten sie jetzt.
Echt?
Und zwar, ja, und zwar richtig drastisch. Wer dort kauft eine Sonnenbrille zum Beispiel bei so jemandem,
ja.
Der zahlt auf Ibiza 150 Euro Strafe in Zukunft.
Gut, jetzt sagen wir mal, das ist ja ein Rechenbeispiel.
Ja.
Also ich kaufe dort eine Original-Gucci-Sonnenbrille bei Hello My Friend für 15 Euro, zahle
ja.
150 Euro Strafe, sind 165.
Ja.
Die Original-Gucci-Sonnenbrille kostet 450.
Ja.
Da habe ich immer noch 300 gespart.
Hello My Friend, nein, ist wirklich
also nicht
original,
ganz.
My Friend.
Ja, 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 klar. Also insofern, ja.
Ja, es geht nicht darum, einzelne Händler zu bestrafen, sondern das ist so eine Kampfansage, sagen die, an diese kriminellen Netzwerke.
Schon
weil,
klar.
Weil
ja.
Diese
die
Typen,
kriegen ja selber
die
nichts
kriegen
davon.
Ja selber nichts.
Arme Schweine und
klar,
logisch.
Es
ja, ja.
Ist einfach,
Ja, ja, das ist übel. Und natürlich, klar, es ist Markenpiraterie. Ich glaube nicht, dass wirklich jemand glaubt, wenn er da eine Prada-Sonnenbrille kauft, dass er nun
du hast doch gerade gesagt. Und jetzt frage ich dich noch,
ja?
Eine Massage am Strand.
Ja.
Was kostet die? Bußgeld?
Wieso ist denn das verboten?
Ja.
Ich darf doch wohl noch meine Frau massieren am Strand.
Nein, du nicht. Aber
so,
wenn Hello My Friend kommt und sagt...
Ja, wenn der meine Frau massiert...
Nein!
Also, das, auch nicht.
Ich mache eine Massage. 500 Euro jetzt.
Echt?
Ja.
Aber, also okay, es geht also generell darum, dass man kein Gewerbe ja. An dem Strand zulässt.
Ja.
Also da geht es auch nicht irgendwie prekäre oder illegale Arbeitsverhältnisse oder was, sondern
ja.
Sie wollen es einfach nicht, dass man am Strand
genau.
Mit irgendwas... Ja, okay. Ja.
Ja.
Ich finde immer, ich muss das aushalten. Es ist natürlich, wenn jetzt alle 30 Sekunden einer vor dir steht, aber irgendwie denke ich wieder, wenn ich in Andalusien da unten bin, da gibt es natürlich viele, viele, die aus Afrika rübergekommen sind, irgendwie wollen die auch leben. Ich
ja,
weiß, die
keine
geben
Frage.
Natürlich einen großen Teil vielleicht des Geldes auch ab. Man muss sich auch im Klaren darüber sein, dass dieses ganze Gemüse aus Spanien, was wir hier kriegen im Frühjahr, wenn es hier noch lange keine Tomaten gibt und sowas, alles, was von da kommt, ein großer, wirklich großer Teil der Menschen, die in diesen ganzen Gewächshaus-Areas da arbeiten, sind illegale Migranten, ja, oft Afrikaner und so weiter. Es wird zwar versucht, dagegen vorzugehen, aber es ist nach wie vor so. Also das ist.
Wir wollen so auch, nicht enden.
Auch wir hier sind, ja, sage ich mal, nur involviert in dieses Ding, auch hier bei uns.
Wir wollen so nicht enden. Ich war im Heilbad Bad Bertrich auch, da haben wir übernachtet.
Du willst im Heilbad Bad Bertrich enden?
Nein.
Das tun übrigens viele. Ich kenne den Tourismus dort.
Ja, das war interessant. Wir waren in diesem Grand Hotel, das es da gibt. Und wir haben dort gegessen. Mhm. Und da war ein Kellner, der da seit gefühlt 150 Jahren arbeitet. Ja. Und der sagt, hier ist nichts mehr los. Früher war hier noch was los. Ja. Früher war hier morgens Fango, abends Tango.
Ja, das ist so eine Redensart der 60er Jahre. Ja, großartig, ja. Da kamen die Kegelclubs hin aus Holland ganz viel.
Nee, da nicht. Nee, er hat gesagt, hier war
Grand Hotel.
Hier Bad Bertrich war richtig viel Geld.
Ja, ja. Aber sonst so an der Mosel, sage ich mal. Und da fielen dann nicht nur die Kegel abends.
Nein.
Das muss man auch mal sagen. Wollen wir so enden?
Ja, ja. So wollen wir enden. Ja,
und natürlich noch mit einem Tipp, nämlich
wascht euch unterm Arm.
Morgensonne für alle. Der Podcast mit Wirbi und Zeus.